SWR 2 Leben.
In ein kleines, fast leeres Einzimmer-Apartment im Souterrain fällt ein wenig Sonnenlicht. Norman Wolf sitzt am Schreibtisch zu Hause in Frankfurt. Er checkt Mails und Nachrichten.
Es hat sich eine Person gemeldet, die damals am Mobbing beteiligt war. Also er fing mit dem Satz an: Ich glaube, ich kann mich dafür gar nicht entschuldigen und ich will mich auch gar nicht entschuldigen. Ich will dir bloß versuchen zu erklären, warum es passiert ist.
Norman Wolf ist 29. Die Erinnerungen an das Mobbing in seiner Schulzeit wiegen schwer, bis heute. Er hat darüber ein Buch geschrieben, der Titel »Wenn die Pause zur Hölle wird«. Täglich bekommt Norman Zuschriften dazu, darunter jetzt eben auch von einem seiner damaligen Mobber.
Dann hat er eben erklärt, dass er selbst Opfer war von diesen anderen beiden, die mich auch gemobbt hatten und mit auf mir rumgehackt hat, weil er sich aus diesem Opfersein befreien wollte. Also er ist zum Täter geworden, um nicht mehr selbst Opfer zu sein.
Norman lädt den Mobber zu einem persönlichen Gespräch ein, fragt, ob dieser an den Interviews für diese Sendung teilnehmen würde. Doch dann bricht der Kontakt plötzlich ab. Seitdem Funkstille.
Man hat Angst, in Kontakt zu treten, weil man Angst hat, dass man wieder verletzt wird. Und dann trete ich mit dieser Person in Kontakt und sage, danke, dass du dich entschuldigst. Hier, wenn du was tun möchtest, dann sprich mit mir darüber. Und vielleicht kannst du mit mir dieses Interview machen, weil wenn wir Mobbing thematisieren, dann wird das Leute erreichen, dann wird das Leute auch zum Umdenken anregen und sensibilisieren. Und dann erlebt man eben das, dass die Person sich dann irgendwann nicht mehr meldet. Und das ist genau das, wovon man Angst hat. Der andere Person wieder so eine Kontrolle über sich selbst zu geben, sich wieder von einer anderen Person abhängig zu machen. Und jetzt hat er doch wieder die Chance gehabt, mich irgendwie auch zu verletzen auf eine Art und Weise.
Norman ist sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter tritt er als Dein Therapeut auf, informiert, was Mobbing ist und gibt, wie in seinem Buch, Tipps, wie sich Betroffene wehren können. Das Profil hat knapp 65.000 Follower.
Was mir sehr nahe gegangen ist, war die Rückmeldung von einer Mutter, die ich jetzt vor 2 oder 3 Wochen bekommen habe. Die hat das Buch nicht gelesen, aber die hat gesehen, dass das Buch existiert und war dankbar, dass sich jemand mit dem Thema beschäftigt, weil ihr Sohn sich vor 2 oder 3 Jahren das Leben genommen hatte. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Sie hat mir dann beschrieben, wie es dazu kam und dass am Ende nicht genug dagegen getan wurde, um ihm zu helfen. Ich twittere darüber ja schon eine ganze Weile und diese ganzen Beiträge, die ich dazu mache, die lesen nicht nur viele Menschen, sondern viele Menschen sagen mir daraufhin, dass sie selbst betroffen sind. Und wir reden hier von 2.000 bis 4.000 Leuten pro Tweet, die damit interagieren. Das ist ein Riesenthema.
Das Mobbing kam in sein Leben, als er 11 Jahre alt war. Norman hatte die Schule gerade gewechselt, kam als einziger aus seinem Dorf aufs Gymnasium. Er möchte sich seiner Geschichte stellen und nochmals zu seiner alten Schule zurück. Schon an der Bushaltestelle beschleichen ihn dieselben Gefühle wie damals.
Ich hatte früher, wenn ich hier stand, schon immer Bauchschmerzen. Und es ging immer so einen Schritt näher an die Situation, die ich nicht wollte. Und jetzt wieder hier zu sein, ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich glaube, viele Erinnerungen kommen hoch, wenn ich erst mal da bin. Ich war halt wirklich lange nicht mehr da. Hallo. Ich hoffe, dass ich mit einem guten Gefühl rausgehe und vielleicht so auf diese ganzen negativen Erinnerungen eine positive draufpacken kann. Dass ich hinterher denke, ich habe vielleicht was bewältigt.
Zu Fuß geht es den Berg hoch. Sein alter Schulweg führt durch ein Wohngebiet mit eng aneinander gebauten Einfamilienhäusern. Plötzlich ist alles wieder da.
Für mich hat sich jeder Tag einfach ganz schrecklich angefühlt. Ich konnte so lange abends nicht einschlafen, weil ich so eine Angst hatte, dass ich morgens aufwache und dann in die Schule muss.
Er ist da. Oben am Berg ist seine Schule, ein graues Flachgebäude, ein ausladender Schulhof.
Oh Gott, diese Schule.
An einer kleinen Mauer abseits steht in bunten Buchstaben Spessart-Gymnasium. Ein hoher, stählerner Zaun umgibt das Schulgelände. Niemand ist da. Es sind Ferien. Norman steht vor verschlossenen Toren.
Dahinter ist der Schulhof. Also der fängt da an und geht ganz weiter hinten raus. Sieht schon ein bisschen nach Knast aus, ne? An einem Tag saß ich in der Pause auf dem Hof und habe mein Pausenbrot gegessen. Und meine Mobber standen im Kreis ein paar Meter von mir entfernt und haben sich unterhalten. Dann kam einer von denen einfach auf mich zu und hat mir völlig ohne Grund ins Gesicht geschlagen, sodass meine Nase angefangen hat zu bluten. Und mein erster Gedanke war, das darf niemand sehen. Also bin ich nach drinnen gerannt aufs Schulklo und habe mich da eingeschlossen, bis es aufhört zu bluten, weil es mir so unangenehm war.
Und am nächsten Morgen saß ich in der Klasse, hat es zur Pause geklingelt und alle meine Klassenkameraden sind rausgestürmt. Und ich saß dann da und konnte mich nicht bewegen. Dann bin ich sitzen geblieben, bis mein Lehrer zu mir kam. Und der hat dann gefragt, Norman, was ist los? Und ich dachte, ja, das ist jetzt die Chance, ne? Vielleicht hilft er dir ja. Dann habe ich gesagt, der ist gestern in der Pause zu mir gekommen und hat mir ins Gesicht geschlagen. Meine Nase hat geblutet. Jetzt habe ich Angst, rauszugehen, weil das vielleicht wieder passiert. Und dann hat er gesagt, ja, zu so einer Geschichte gehören ja immer zwei. Und ich habe gesagt, ich habe nichts gemacht. Ich saß da und habe mein Pausenbrot gegessen und er kam und hat mir ins Gesicht geschlagen. Betreibst du da nicht ein bisschen? Geschlagen? Ja, meine Nase hat geblutet, hat mich geschlagen. Vielleicht war das seine Art, dir zu sagen, dass er mit dir befreundet sein will. Ein erwachsener Mann, der das zu mir gesagt hat.
Es blieb nicht bei diesem einen Übergriff. Die Attacken der Mobber nahmen zu an Häufigkeit und Brutalität. Eine Abwärtsspirale begann. Norman rutschte in den Noten ab. Er isolierte sich zunehmend. Die Freizeit verbrachte er alleine zu Hause vor dem Fernseher.
Am Ende der siebten Klasse, am letzten Tag vor den Sommerferien, saß ich im Bus auf dem Boden, weil der Bus ziemlich voll war. Und einer meiner Mitschüler hat mir von hinten, von oben auf den Kopf gespuckt. Und dann haben sich alle darüber lustig gemacht, dass ich das nicht von meinem Kopf wegmache. Und haben gesagt, mir würde das gefallen und haben nochmal auf meinen Kopf gespuckt. Und dann, als ich zu Hause war, bin ich sofort unter die Dusche gesprungen und habe versucht, das abzuwaschen. Aber egal, wie viel Wasser ich über meinen Kopf habe fließen lassen, dieses Gefühl, das ging nicht weg. Dieses Gefühl der Demütigung und der Wertlosigkeit. Und ich habe mich gefragt, wann ich zum letzten Mal wirklich gelacht hatte. Einfach aus vollem Herzen gelacht hatte. Und ich wusste es nicht mehr. Und dann dachte ich, eigentlich bist du gar nicht so gerne am Leben.
5 Jahre dauerte das Mobbing an. Keine Lehrkraft habe was dagegen unternommen. Auch von seinen Klassenkameraden habe keiner den Mund aufgemacht. Erst als die Mobber von der Schule abgingen, entspannte sich die Situation. Normans Leistungen wurden wieder besser, er machte Abi mit 1,0 und studierte Psychologie. Seit der Veröffentlichung seines Buches hat sich von den Lehrkräften seiner alten Schule noch niemand bei ihm gemeldet.
Das Mobbing hat physisch aufgehört, aber das tobt im Inneren weiter. Das frisst sich bei dir ein, das brandmarkt dich. Mobbing geht an den Selbstwert, an das Gefühl, dass man selbst ein wertvoller Mensch ist. Da geht Mobbing hin, da tut das weh. Die Stimmen der Mobber, die begleiten einen weiter. Man steht morgens auf und guckt in den Spiegel und denkt, fette Sau. Weil das hat man ja früher immer so gehört. Und das hat sich so eingefressen, dass das ganz automatisch kommt. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, denke ich manchmal, die wären bestimmt glücklicher und die hätten mehr Spaß, wenn ich gerade nicht hier wäre. Niemand will mit mir befreundet sein, das habe ich so oft gehört. Das ist einfach tief in meinen Selbstwert reingeschrieben, dieser Gedanke.
Es ist ein täglicher Kampf mit widerstreitenden Gefühlen, Selbstzweifel bis hin zu Selbsthass. Im Job, im Privatleben, ein ständiges Auf und Ab.
Ich habe heute eine ganz spannende Coming-out-Beratung. Ich bin selbst schwul und die AIDS-Hilfe ist einfach eine ganz wichtige Institution für die LGBTIQ-Community. Ich hätte mir damals, als ich mich geoutet habe, so eine Stelle gewünscht. Ich hätte mich nicht nach Frankfurt getraut. Und deswegen finde ich es gut, was zurückgeben zu können.
Norman arbeitet heute als psychosozialer Berater in der AIDS-Hilfe Frankfurt.
Das Mobbing beeinflusst heute noch meine Arbeit. Ich sitze in der Beratung und denke, diese Person wäre bei einer anderen Person besser aufgehoben.
Morgen.
Und dann sitze ich wiederum bei der Fortbildung und wir beraten voreinander, um uns Feedback zu geben. Und alle sind total begeistert von dem, was ich mache. Und es passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was ich über mich denke.
Hallo, hier ist Norman von der AIDS-Hilfe Frankfurt. Wir haben einen Telefontermin. Super, dir passt das gerade? Du musst aber keine Angst haben, wenn du irgendwas nicht beantworten möchtest, ist das völlig in Ordnung. Ja? Hattest du denn schon mal eine Syphilis-Diagnose? Nee. Gut. Hattest du in den letzten 3 Monaten ungeschützten Anal- oder Vaginalsex? Nein.
Wie hoch würdest du denn dein Risiko einschätzen?
Er wird HIV souverän. Seine KlientInnen ahnen aber nicht, wie es oft in ihm aussieht. Der nächste Termin steht an.
Bitte schön, da sitzt du, hier sitze ich.
Hannah ist das zweite Mal bei Norman in der Beratung. Sie ist Erzieherin in einer christlichen Kita.
Was hat sich so getan seit Montag?
Ja, so einiges.
So einiges? Ja. Lass mal hören.
Ich habe voll positive Rückmeldungen so bekommen. Ich hatte das dann ja auch gepostet. Erst mal gesagt, dass ich mich halt nicht hundertprozentig als Frau identifiziere. Und dann kamen da schon ganz viele Gegenfragen. Dann musste ich gar nicht mehr so viel sagen.
Ich finde es schön, wenn man merkt, dass die anderen dann auch Interesse haben, darüber mehr zu wissen. Ne? Dann erzählt man halt auch gerne. Wer ist als nächstes dran?
Ja, mit meiner Mutter habe ich dann heute Morgen auch schon so ein bisschen darüber gesprochen.
Oh, das ist aber ein großer Schritt.
Ja.
Ach, krass.
Sie hat es halt noch nicht so wirklich verstanden.
Was hast du ihr gesagt?
Einfach nur, dass wir das halt heute machen und... Ja, die hat ein bisschen Angst, sodass wie mein Umfeld darauf reagiert. Klar muss man auch immer dann mit negativen Stimmen rechnen.
Ja, ist ja ein spannender Prozess.
Ja, natürlich, weil man ja auch irgendwie versucht, in ein Bild reinzupassen.
Ich glaube, man lernt, einfach sehr auf die Bewertung anderer zu hören und sich das zu Herzen zu nehmen. Und es ist schwierig, da wieder wegzukommen. Ich habe mal so einen guten Ratschlag gehört, der ging irgendwie, nimm Kritik nur von Menschen an, von denen du auch Ratschläge annehmen würdest. Ja, wenn ich jemanden für inkompetent in einem Sachverhalt halte oder jemanden für einen schlechten Menschen halte, dann würde ich von dem keinen Ratschlag annehmen und dann sollte ich von ihm auch keine Kritik annehmen.
Schwierig, das selbst in die Tat umzusetzen. An Normans Selbstwertgefühl nagt ständig die Frage, warum hat ihm keiner geholfen? Warum hat ihn keiner verteidigt?
Einmal sollten wir für den Kunstunterricht so ein Landschaftsbild anfertigen. Und ich habe mir Hilfe bei meinem Opa geholt und gesagt, kannst du mir helfen? Können wir irgendwo hingehen, damit ich was abzeichnen kann? Und wir sind zusammen an den Main gegangen. Und er hat mir gezeigt, wie ich das richtig zeichne, also den Fluss und die Brücke, die darüber geht. Und es war ein total schöner Nachmittag. Und dann in der nächsten Kunststunde saß ich da und habe weiter an dem Bild gearbeitet. Und dann kam mein Mobber rüber und hat sein dreckiges Pinselwasser über meinem Bild ausgeleert. Und ich habe schon die Tränen in mir aufsteigen gespürt. Und ich wollte schon anfangen zu weinen und irgendwie, ich bin wütend geworden. Und dann hat er darauf reagiert und gesagt, komm, ist doch nicht so schlimm, ich mach's wieder trocken. Und hat sich meine Jacke geschnappt und die ins Bild gerieben und es war nichts mehr davon übrig. Und ich habe angefangen, um mich zu schlagen und ich habe einfach ganz laut geweint und meinen Kopf zwischen meinen Armen vergraben, weil es nicht nur mein Bild war, sondern auch gleichzeitig diese schöne Erinnerung, die ich mit meinem Opa hatte.
Spurensuche in seinem Heimatdorf.
Es sind immer sehr gemischte Gefühle. Ich meine, ich bin hier groß geworden und ich habe irgendwie schöne Erinnerungen an den Ort, aber auch einfach viele schlechte. Ich hatte dann ruckzuck so 5, 10, 15 Kilo zugenommen. Je mehr ich zugenommen hatte, desto unwohler habe ich mich gefühlt. Und ich habe mich noch weniger getraut, auf andere zuzugehen und Freundschaften zu schließen.
In Karl am Main, einer Kleinstadt mit knapp 8000 Einwohnern, haben er und seine Familie mit den Großeltern unter einem Dach gelebt.
Zu Hause war es immer stürmisch. Mein Vater hat ein Alkoholproblem gehabt. Meine Mutter hat ihn irgendwann rausgeworfen, weil es nur noch Stress gab und weil er irgendwie ständig betrunken nach Hause kam.
Heute steht auch ein Besuch bei seinem großen Bruder an, der in ihrem Elternhaus wohnt. Am Eingang zwischen Rosen in Blumenkübeln döst eine Katze.
Stevie. Hallo.
Hi.
Norman will mit seinem Bruder über die Vergangenheit sprechen. In einem alten Schuppen kramt Steven Fotos aus ihrer Kindheit hervor.
Oh, das, ja, guck mal hier. Da bist du.
Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt.
Ach du liebe Zeit, was denn da
noch? Oh mein Gott, ich sehe aus, als fühle ich mich mega unwohl.
Ja, deine Schultern hängen auch so nach vorne.
Puh. Ja, ich sehe genauso aus, wie ich mich damals gefühlt habe, ne? Also ich verstecke mich und ich grinse irgendwie in die Kamera, aber man sieht ja, dass ich es nicht so meine.
Noch nie hat Norman mit seinem Bruder darüber gesprochen, dass er gemobbt wurde.
Ich habe es tatsächlich überhaupt nicht so mitbekommen. Ich bin ja 2,5 Jahre älter als er. Ich war dann gerade so ein Teenager-Alter, heranwachsend. Er hat sich mir gegenüber in der Zeit auch wenig geöffnet. Ich habe es wirklich tatsächlich erst erfahren, als ich das erste Buch von ihm gelesen habe. Ich hatte das Buch in der Hand und ich hatte Tränen in den Augen. Das hat mir so leid getan, weil ich hätte ihm so gern geholfen damals. Ich habe ihn abends dann, nachdem ich das Buch gelesen hatte, hatte ich ihn auch angerufen und habe gesagt, Norman, warum hast du den Mund nicht aufgemacht? Warum hast du nie was gesagt?
Ja, aber scheiße.
Wenn man es dann auch nicht weiß, sondern erst viel, viel später erfährt. Man hätte damals ganz anders agieren können. Man hätte handeln können. Man hätte auf den Tisch schauen können. Vor allen Dingen, man hätte das Gespräch suchen können mit Eltern, Lehrern. Das hätte alles passieren müssen. Dass das nicht passiert, das ist eigentlich die größte Schande.
Also, wenn ich jetzt noch mal 12 Jahre alt wäre und das Wissen hätte, das ich heute habe, dann würde ich was sagen. Und
das ist so ein schönes Gefühl, zu wissen, dass damals Hilfe da gewesen wäre, wenn ich was gesagt hätte. Das ist so ein bisschen ein Pflaster auf eine sehr alte Wunde. Zu wissen, dass mein großer Bruder sagt, da wäre ich aber mal mitgekommen, ne, und hätte mal geguckt. Nee, das fühlt sich wirklich gut an.
Die beiden Brüder liegen sich in den Armen.
Das, ist, also das heilt schon so ein bisschen.
Für dich alles, Mensch. Auf jeden Fall.
Lange Zeit tat Norman sich schwer, auf andere Menschen zuzugehen, Freunde zu finden. Heute hat er ein paar Leute zu einem Spieleabend bei sich eingeladen. Es hat sich einiges getan in seinem Leben.
Es gibt halt nichts Schöneres, als nach einem stressigen Tag nach Hause zu kommen, sich vor dem Fernseher zu chillen und ein Weinchen zu trinken und eine blöde Serie zu schauen. Also irgendwas Stumpfes, wo man nicht nachdenken muss. Wo man ab und zu sagen kann, oh, guck mal, die passen bestimmt nicht zusammen. Irgendwas Dummes.
Aber das denkt man doch bei ungefähr 95% dieser.
Ja,
deswegen macht es ja Spaß.
Aber die werden ja auch, glaube ich, ein bisschen so gecastet, dass die schon manchmal zusammenpassen.
Also was? Dating-Shows werden gecastet? Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen.
Ja, natürlich.
Es sind seine besten Freunde. Lisa und Marisa, Slaven und Philipp. Alle etwa im gleichen Alter.
Und ich habe sehr viele Bekanntschaften, sehr wenige enge Freunde, weil ich gerade bei denen eben nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas von mir zurückhalten muss oder dass ich für irgendwas bewertet werden könnte. Und das war vorher so und das ist jetzt auch noch so. Aber ich glaube, wenn ich Leute neu kennenlerne, habe ich so ein bisschen weniger Bewertungsangst als vorher. Also, dass ich mir eher denke, okay, wenn ihnen das nicht gefällt, dass ich dieses Hobby habe oder dass ich diese Musik mag oder dass ich so aussehe, wie ich aussehe, dann sind wir vielleicht einfach nicht füreinander gemacht und das ist auch okay.
Lisa und Marisa haben mit Norman in einer WG gewohnt. Philipp war erst ein Kollege und Freund von Lisa. Heute ist er auch ein sehr guter Freund von Norman.
Ich wusste vorher nicht, dass Norman Mobbing-Erfahrung hat. Und muss auch ehrlich sagen, hätte er mir das nicht gesagt, hätte ich das eigentlich nicht bemerkt und auch nicht erwartet. Weil Norman, ja, ist ein offener, ist ein freundlicher, sehr herzlicher Mensch. Ja, es war tatsächlich für mich überraschend.
Sie bestellen sich Riesenburger mit viel Soße.
Wow. Also vor 10 Jahren, da war es mir noch super unangenehm, vor anderen zu essen. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich könnte dabei irgendwas falsch machen. Oder es war mir unangenehm, mir vor anderen die Schnürsenkel zu binden. Und es war mir unangenehm, anderen zu sagen, was für Musik ich gerne höre und was für Serien ich gerne schaue und so. Und darum geht es, dass ich das hier sagen kann. Und dass ich hier irgendwie, ich werde gleich mit euch Burger essen und ich werde mich wahrscheinlich vollsauen, aber es ist okay. So.
Norman hat einen Entschluss gefasst. Er will dorthin, wo das Mobbing stattfindet. Wo Kinder zu Tätern und Opfern werden. In die Schulen. Doch die Vorstellung kostet ihn Überwindung.
Ich habe noch nie so vor einer ganzen Schulklasse über Mobbing gesprochen. Und ich finde, vor Eltern und vor Lehrern ist das noch mal was anderes. Als vor, naja, 12- und 13-Jährigen, die damals die Leute waren, die mich gemobbt haben. Ich habe vorgestern davon geträumt und es war ganz schrecklich. Da habe ich diesen Vortrag geträumt und eins der Kinder hat irgendwie laut gesagt, was das für ein Schwachsinn ist und hat irgendwie super laut und hat sich, also hat alle anderen gestört. Und später hat die Lehrkraft dann zu mir gesagt, na das war aber nix, das hätten wir uns sparen können. Das war kein schöner Traum.
Der große Tag ist da. Norman ist auf dem Weg zu seinem ersten Vortrag an einer Schule.
Ich bin nervös. Ich habe noch nie so vor einer ganzen Schulklasse über Mobbing gesprochen. Es pocht ganz schön. Ja. Vor allem, weil mir schon die ganze Zeit so einzelne Schüler entgegenkommen. Und ich mich frage, was die von mir halten.
Eine Lehrerin von der integrierten Gesamtschule in Rhein-Zabern hat ihn eingeladen.
Freut mich.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
2 5. Klassen und ihre Lehrkräfte warten auf ihn. Die Aula ist voll.
Hi. Oh, das war das Mikrofon. Test, Test. Könnt ihr mich hören? Ihr seid alle so ruhig und gespannt. Wie schön.
Ja.
Das bin ich, als ich ungefähr so alt war wie ihr jetzt. Also 12, 13. In der Zeit ging es mir nicht gut. Und ich werde euch jetzt mal was vorlesen, um euch zu zeigen, warum nicht und wie das Ganze damals angefangen hat.
Die Schülerinnen und Schüler sind mucksmäuschenstill.
Möchtest du auch was sagen?
Also ich wurde so ungefähr 2 Schuljahren gemobbt, weil ich neu auf der Schule war. Und ich wurde halt öfters mit Sand abgeworfen. Das war halt so eine Dreiergang, die haben sich immer cool gefühlt. Mein Fahrrad immer umgekippt. Also ich habe nichts gemacht. Ich habe die einfach lassen machen, weil ja, und ich konnte mich auch nicht gut konzentrieren. Ich hatte oft schlechte Noten. Und ja, mir ging es schlecht.
Ich wurde ja 7 Jahre durchgehend halt gemobbt. Es ist schon ziemlich alles, was man sich vorstellt, also was man sich halt vorstellen kann, ist schon passiert. Es sind Sachen kaputt gegangen. Ich habe mir sogar einmal das Bein gebrochen, einmal den Arm gebrochen. Ich war auch schon auf ziemlich vielen Schulen, die ich gewechselt habe wegen Mobbing.
Du hast gesagt, du wurdest gemobbt, weil du neu auf der Schule warst, ne? Mhm. Was für ein dämlicher Grund. Ich glaube, wichtig ist es zu verstehen, dass ihr nicht gemobbt werdet, weil ihr irgendwie seid oder euch irgendwie verhaltet. Ihr werdet gemobbt, weil die Mobber, die müssen irgendjemanden runtermachen. Die müssen jemanden runtermachen, um sich selbst besser zu fühlen. Das ist nicht deine Schuld. Du würdest nichts ändern können, indem du dich änderst. Habt ihr Fragen?
Was haben Ihre Eltern zu dem Mobbing gesagt?
Ich hab's meinen Eltern nicht gesagt. Das war das Problem. Die hatten beide selbst so viele Probleme, dass ich mich gar nicht getraut habe, noch eins draufzusetzen. Was eine blöde Idee war. Also, sagt was. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Danke fürs Zuhören.
Nach einer Stunde ist der Vortrag beendet. Ein wichtiger Schritt für Norman.
Ich bin stolz auf mich. Ich war angespannt. Ich war sehr angespannt, aber das waren also ganz, ganz viele interessierte Kinder. Und so viele Fragen. Und ich bin total, also da haben so viele auch Selbstmobbing erlebt und haben sich vielleicht auch deswegen so sehr dafür interessiert. Und ich glaube, dass ich auch vor allem die vielleicht erreichen konnte und denen ein paar Sachen mit auf den Weg geben konnte. Einfach, dass sie wertvoll sind und dass es nicht ihre Schuld ist. Und vielleicht gehen die heute mit einem besseren Gefühl nach Hause. Und bei den anderen, die sind gewappnet, falls mal was passiert. Das ist gerade mein Gefühl. Ich glaube, ich habe gerade was richtig Gutes gemacht.
In Zukunft will er noch mehr Vorträge an Schulen halten. Aus ganz Deutschland hat er schon Anfragen. Norman ist sich sicher, es gibt noch viel zu tun.